Herzlich willkommen bei Büchercasting X, der Podcast für Sachbücher, die weiterbringen. Von und mit Robert Wegener.
Heute spreche ich über die Hitler-Biografie von Volker Ulrich. Das ist, soweit ich weiß, die letzte große, umfängliche Hitler-Biografie, die es gibt. Davor gab es die von Ian Kershaw und davor die von Fest. Volker Ulrich würdigt diese auch, sagt aber, dass er neue Aspekte ergänzen möchte. Und er hat in seinem ersten Band, die Jahre des Aufstiegs, auf mehr als 800 Seiten sehr viel festgehalten, was ich für sehr mitteilenswert halte. Und ich werde auch die Besprechung dieses Buches in mehrere Folgen aufteilen, denn das sprengt einfach den Rahmen. Das ist mir schon sehr wichtig, weil es über Hitler und den Nationalsozialismus viele Mythen gibt, die im Lichte der neueren Geschichtswissenschaft so nicht haltbar sind. Und da möchte ich gleich anfangen damit, dass Volker Ulrich zu drei Prämissen der Forschung, die die Hitlerforschung bisher geleitet haben, Stellung nimmt. Und zwar ist die erste Prämisse, die er erwähnt, dass es sich bei Hitler um eine Figur recht gewöhnlichen Zuschnitts mit beschränktem geistigen Horizont und geringer sozialer Kompetenz gehandelt habe. Also davon gehen ganz viele Geschichtswissenschaftler aus, aber er stellt die Frage, was ist, wenn diese Prämisse gar nicht stimmt? Und ich kann schon mal so viel verraten, dass er überzeugende Belege dafür liefert, dass Hitler in der Tat keineswegs beschränkt war, sondern ein sehr intelligenter Mensch gewesen ist, vor allen Dingen begabt auf dem Gebiet der Politik. Das eben, was ich vorgelesen habe, ist ein Zitat von Seite 14 auf Seite 16. Wird er eindeutiger, da wird er noch etwas genauer. An taktischer Schleue, an der Fähigkeit, günstige Situationen blitzschnell zu erfassen und auszunutzen, war er allen Konkurrenten weit überlegen. Und den Eindruck kann man dann auch wirklich haben, wenn man Volker Ulrichs 800 Seiten liest. Kommen wir zur zweiten Prämisse. Da geht es um Hitlers Privatleben. Also die Prämisse war bisher, dass Hitler eigentlich jenseits der Politik leer gewesen sei, dass er sozusagen ganz in die politische Existenz aufgegangen sei. Das möchte Volker Ulrich korrigieren. Er sagt, Hitler hatte ein Privatleben, Hitler war nicht beziehungsunfähig. Dieses Bild eines beziehungsunfähigen Hitlers, eines Hitlers, der nur in der Politik und durch die Politik gelebt habe, sei mehr Mythos, auch selber von Hitler geschaffen, als historische Realität. Und ein dritter Punkt, der ihm wichtig ist, und das möchte ich nur unterstreichen, auch ich habe das immer für wichtig gehalten, ich werde auch gleich sagen, warum. Und zwar sagt er, man müsse Hitler auch als Mensch betrachten. Dazu Zitat, es ist ein großer Irrtum zu meinen, ein Jahrhundertverbrecher vom Schlage Hitlers müsse auch persönlich ein Monster gewesen sein. Also diese dämonisierende Tendenz in der Forschung sei auch nicht geeignet, sich diesem Menschen Hitler zu nähern. Dazu zitiert er auch einmal Speer, der ja lange Zeit sehr naher Vertrauter Hitlers gewesen ist. Speer sagt dann in seiner Zelle in Spandau, wenn in dem Bild Hitlers die menschlichen Züge fehlen, wenn man seine Überredungskraft, die gewinnenden Eigenschaften, ja sogar den österreichischen Charme außer Acht lässt, den er entwickeln konnte, wird man seiner Erscheinung nicht gerecht. Eine persönliche Fußnote dazu. Mich haben immer die Bilder von Hitler irritiert, wo er zu sehen war mit Kindern und wo er lächelte. So habe ich das auch wahrgenommen, seine Zärtlichkeit gegenüber den Kindern, die in diesen Fotos zum Ausdruck kam oder zumindest angedeutet wurde. kam mir nicht gestellt vor. Das waren auch Fotos, die auf keinen Fall in die Öffentlichkeit durften. Ja, die aber auch eine Figur von Hitler zeigten, die man von diesem Jahrhundertverbrecher nicht erwarten würde, dass er durchaus kinderlieb sein konnte. Und das wollte ich immer, auch als ich das unterrichtet habe, die Nazizeit in der Schule, das war immer so eine Sache, der wollte ich eigentlich immer auf den Grund gehen und die mich immer irritiert hat. Und Volker Ulrich nimmt sich genau dessen an und versucht in seinem Buch diese menschlichen Eigenschaften, sympathischen Eigenschaften vielleicht von Hitler darzustellen. Man muss unterscheiden bei der Kindheit, was ist Selbstdarstellung Hitlers aus Mein Kampf und was ist wirklich gewesen. Also Volker Ulrich sagt, dass Hitler bemüht ist, den Vater schlechter und gewalttätiger darzustellen, um seine Mutter umso heller erstrahlen zu lassen. Wobei Volker Ulrich sagt, ja, der Vater sei durchaus gewalttätig gewesen, aber er sei sowieso die meiste Zeit entweder auf Arbeit gewesen oder im Gasthaus oder bei seinem Hobby der Bienenzucht, sodass er sich gar nicht großartig um die Familie hätte kümmern können. Also man muss auch sagen, dass die Gewalt, die Hitler jetzt vom Vater erfahren hat, also die körperliche Gewalt, durchaus das Normalmaß nicht überschritten hätte, die zu dieser Zeit üblich gewesen ist. Er sagt sogar, dass Clara Hitler, also die Mutter, Adolf vergöttert hätte. Das lässt sich daraus erklären, dass die ersten drei Kinder Claras recht früh gestorben sind und das vierte Kind ist dann Adolf Hitler und er wird von ihr verhätschelt. Er beruht auf Gegenseitigkeit. Hitler hat auch eine innige Liebe zur Mutter und hat zum Beispiel ein Porträt der Mutter auch dann in Berlin im Bunker, im Schlafzimmer bis zuletzt und hat auch in einer Brusttasche häufig ein Foto seiner Mutter mit sich herumgetragen. Also man kann nicht sagen, dass Hitler ohne Liebe auch gewachsen ist, was ich früher gedacht hätte. Ja, also dass das irgendwie eine Erklärung sei für das, was er getan hat, aber das kann man so einfach nicht sagen. Hitler kommt dann in die Schule, in die Grundschule zuerst und dort fällt er auf, weil er eine rasche Auffassungsgabe hat. Er lernt leicht, ist sehr intelligent. Dort ist er ein bestimmendes Kind. Das ändert sich allerdings, als er auf die Staatsrealschule in Linz geht. Dort ist er nicht mehr der Meinungsführer, derjenige, der bestimmt, was in der Klasse gemacht wird, sondern er ist einer unter vielen und er hat auch darunter zu leiden, dass er von den Bürgersöhnen dort offensichtlich so ein bisschen als Landei verachtet wird. Hitler hat selber seinen Misserfolg in der Realschule. Er hatte zuerst auch sitzen geblieben, er hat irgendwie in Mathematik und Naturgeschichte keine ausreichenden Noten und musste deshalb sitzen bleiben. Er hat seine schlechten Leistungen damit erklärt, dass er nicht die Beamtenlaufbahn wie sein Vater einschlagen wollte. Also, da sagt allerdings Volker Ulrich, dass wenn der Vater wirklich gewollt hätte, dass Hitler genau wie er Beamter würde, dann hätte er ihn auf das humanistische Gymnasium geschickt. Das hat er nicht getan, sondern auf die Staatsrealschule. Und da vermutet Volker Ulrich, dass der Vater schon das Zeichentalent seines Sohnes erkannt hätte und dementsprechend auch die Schule ausgewählt hätte. Also da muss man sagen, dass schon ein gewisses Interesse von dem Vater da ist und auch die Bereitschaft, den Sohn ja seinen Weg machen zu lassen. Also ganz anders eigentlich, als Hitler das in seinem Kampf darstellt. Dass Hitler in der Schule erfolglos ist, liegt nicht an seiner Intelligenz. Dazu zitiert Volker Ulrich den Klassenlehrer aus der Zeit, der Hitler als entschieden begabt, aber nicht fleißig bezeichnet. Also in der Grundschule fällt er durch Intelligenz auf, in der weiterführenden Schule ebenfalls, aber er ist halt, denke ich mal, ja, unglücklich und kommt nicht damit zurecht, nicht mehr der alleinige Bestimmer zu sein. Er muss die Schule verlassen, er droht zum zweiten Mal sitzen zu bleiben und kommt nur durch eine Nachprüfung durch Und die Schule stellt ihm die Auflage, dass er die Schule wechseln muss, damit er durch die Nachprüfung kommt. Auf diese Weise geht er nochmal auf eine andere Schule, aber letztlich bricht er die Schulausbildung ab und verbringt dann seine Zeit nach dem Tod von Vater, der früher stirbt als die Mutter, seine Zeit als Müßiggänger in Linz. Dazu muss man sagen, dass die Familie Hitler nie arm gewesen ist. Er versucht das selber zu darzustellen, aber er hat beziehungsweise die Familie, der Vater war ja Zolldirektor und hatte eigentlich ein sehr gutes Gehalt und 2600 Kronen und damit ließ sich auf jeden Fall gut leben. Auch die Mutter, als dann der Vater gestorben ist, kriegt die Witwenpension und kann davon immer noch gut leben. Also Hitler war eigentlich nie arm, auch wenn er sich so versucht darzustellen. Nach dem Tod von Mutter und Vater kann er sofort auf das mütterliche Erbe zugreifen und kann eine gewisse Zeit in Linz als Müßiggänger leben. Ja, der liest unglaublich viel, er ist jemand, der viel in die Oper geht und das sollte man vielleicht noch erwähnen, dass er 1907, als die Mutter stirbt, dem jüdischen Arzt der Mutter, das ist ein Dr. Bloch, sehr dankbar ist und ja überhaupt nichts Antisemitisches ihm gegenüber signalisiert. Und es gab mal die Theorie, dass sein Hass auf die Juden durch die Unfähigkeit des Arztes irgendwie hervorgerufen worden sei, seine Mutter zu retten. Das ist, sagt Volker Ulrich, völliger Unsinn. Denn Hitler sei gegenüber Bloch sehr dankbar gewesen und hätte ihn auch. Dann 1938, da hat er noch gelebt, unter den Schutz der Gestapo gestellt und ihm auch die Auswanderung ermöglicht. Also zu dieser Zeit gab es noch keinen Hinweis auf irgendwie Antisemitismus. Dann folgen die Jahre in Wien, die beiden Ablehnungen bei der Akademie der Bildenden Künste. Hitler verbringt dort ein Jahr noch mit dem ererbten Geld und der Pension, aber dann geht nach einem Jahr ungefähr das Geld zur Neige und Hitler steigt sozial ab. Und er muss einige Zeit im Obdachlosenasyl und im Männerheim verbringen. Also dazu muss man wissen, dass das Männerheim sehr modern war und die Männer dort auch durchaus angenehm leben konnten. So hatten die Männer eigene Zimmer jeweils. Sie hatten die Möglichkeit, am Abend dann in Ruhe zu lesen, was Hitler sehr viel getan hat. Also Hitler hat unglaublich viele Bücher gelesen. Und in dieser Zeit, in dieser Wiener Zeit, lässt sich nach Volker Ulrich auch nicht nachweisen, dass Hitler wirklich antisemitisch gewesen wäre. Zwar war Antisemitismus in Wien um 1910 sehr verbreitet, aber Hitler selber habe sich zum Beispiel gegenüber den Juden im Männerheim sehr freundlich gezeigt. Und er hat ja auch mit Hilfe von jüdischen Händlern seine Bilder verkauft. Wir haben ihm offensichtlich ganz gut bezahlt und ist da nie durch irgendeinen extremen Antisemitismus aufgefallen. Er hat gewisse Vorurteile gehabt. Aber er hatte eben auch Bekannte oder auch sogar Freunde, einen gewissen Josef Neumann, der für ihn die Bilder verkauft hat. Dann einen Simon Robinson, der ihm gelegentlich mit kleinen Geldbeträgen ausgeholfen habe. So, dass man nicht sagen kann, dass Hitler in Wien antisemitisch geworden ist. Zumindest nicht in dem Maße antisemitisch, wie er das später dann gewesen ist. Sondern er hat zwar gewisse Vorurteile gehabt, die damals üblich waren, aber er ist nicht, wie er selber in Mein Kampf sagt, dort zum fanatischen Antisemiten geworden. Das finde ich spannend. Also man kann also nicht sagen, dass Hitler vor dem Weltkrieg oder auch während des Weltkriegs, dazu werden wir auch noch kommen, einen besonderen Judenhass gehabt hätte. Sondern es gibt auch Aussagen von Bekannten und Freunden, dass er gegenüber Juden immer recht freundlich gewesen sei. Das ist etwas, was mich total erstaunt hat. So viel zur ersten Folge und ihr seht schon, dass allein schon Kindheit und Jugend vor dem Ersten Weltkrieg unglaublich viel Zeit kosten, um das angemessen darzustellen. Ne? Sonst wird das wirklich zu wenig. Und die nächste Folge wird sich mit dem Weltkrieg und der Revolution beschäftigen, denn, das kann ich schon mal sagen, Hitler wird zum Antisemiten ungefähr 1919 und ganz entscheidend ist da die Revolution in München, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Wer das Buch selber lesen möchte, den kann ich das nur empfehlen. Ich habe euch vielleicht schon Appetit gemacht. Das ist im Fischer Verlag erschienen. Das kostet 28 Euro. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ich hoffe, ich habe eure Neugier auch auf die nächste Folge geweckt, in der ich dann Hitler im Weltkrieg und in der Novemberrevolution und in den Monaten danach bespreche. Macht's gut und meine Bitte, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann gebt mir doch eine 5-Punkte-Bewertung. Die hilft mir dann, diesen Podcast bekannter zu machen. Bis dann. Tschüss.
Und das war's schon wieder. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bei Büchercasting X. Dem Podcast für Sachbücher, die euch weiterbringen. Präsentiert von Robert Wegener.